Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Heute geht es um die Frage, wie kann man von Gott sprechen? Und über diese Frage denkt nach und gibt uns die eine oder andere Antwort. Diakon Florian Kopp. Grüß Gott, Diakon Kopp.
Grüß Gott, hallo.
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für die Sendung, dass wir Ihnen hier zuhören dürfen und dass Sie uns etwas darüber sagen, was der Katechismus, genauer das Kompendium des Katechismus, uns dazu sagt. Die Frage, wie kann man von Gott sprechen, beantwortet nämlich besagtes Kompendium wie folgt. Es sagt, man kann von Gott zu allen und mit allen sprechen, wenn man von den Vollkommenheiten des Menschen und der übrigen Geschöpfe ausgeht, die ein, wenn auch begrenzter Widerschein, der unendlichen Vollkommenheit Gottes sind. Dennoch müssen wir unser Sprechen unablässig von allem Bildhaften und Unvollkommenen läutern, wohl wissend, dass man das unendliche Mysterium Gottes nie ganz ausschöpfen kann. Sehr dichte Sätze des Kompendiums, Diakon Kopp. Was will die Kirche uns damit sagen?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden verstehen, dass ich vielleicht zuerst mal ein bisschen ausholen muss. Es handelt sich ja hier nicht um eine ganz leichte Frage. Als ich vor 24 Jahren mit dem Studium der Theologie begonnen habe, haben mich einige fromme Freunde davor gewarnt, ich könnte dadurch meinen Glauben gefährden oder sogar verlieren. Und im Nachhinein muss ich zugeben, dass ich tatsächlich Kommilitonen begegnet bin, deren Glauben im Studium allmählich verblasst ist. Offensichtlich birgt die Auseinandersetzung mit dem Glauben die Gefahr der Entfremdung. Die ständige Rede von und über Gott, nichts anderes bedeutet ja Theologia, bringt uns offensichtlich diesen Gott nicht unbedingt näher. Mir blieb diese Erfahrung, Gott sei Dank, erspart. Vielmehr konnte ich meinen Glauben und meine Gottesbeziehung durch das Theologiestudium sogar vertiefen. Und das lag weniger an der Glaubenstreue der oft recht kritischen Professoren und Dozenten, denen ich dennoch recht viel zu verdanken habe, als an meiner Haltung. Ich habe nicht nur über Gott geredet, sondern auch mit ihm. Das heißt, ich habe nie aufgehört zu beten und nie daran gezweifelt, dass er mir antwortet. Dass er mir auch in meinem Studium etwas sagen will. Auch mit den Texten, mit denen ich mich beschäftige. Und ich habe das Wort Gottes nicht nur historisch kritisch analysiert, sondern auch darauf gehört. Das heißt, ich habe mich dem Anspruch der Heiligen Schrift gestellt. Ein Theologe muss meines Erachtens ein betender Mensch sein. Wie will er denn Gott verstehen und über ihn reden, wenn er nicht mehr mit ihm spricht? Bevor wir nun der Frage nachgehen, wie man überhaupt von Gott reden kann und soll, noch drei Vorbemerkungen. Erstens, dass sich Gott der menschlichen Vernunft nicht verschließt, ist es generell möglich, von ihm zu reden. Es ist sinnvoll, über Gott nachzudenken und daher auch vernünftig, über ihn zu sprechen. Nur über die Vernunft ist es ja überhaupt möglich, mit Menschen anderer Religionen, mit Philosophen und Wissenschaftlern, mit Gläubigen, Ungläubigen und Atheisten ins Gespräch zu kommen. Erst die allen Menschen gemeinsame Vernunft ermöglicht ihnen die Annäherung an die Wahrheit und den Dialog über Gott. Was ich selber nicht vernünftig verstanden oder persönlich erlebt habe, kann ich gar nicht mitteilen. Nachzulesen auch im Katechismus Nummer 39. Zweitens, weil sich diese Wahrheit aber nicht allen Menschen und schon gar nicht in ihrer ganzen Fülle erschließt und weil auch die Gläubigen selber durch die mündliche Überlieferung von Gott Kenntnis erhalten haben, ist es nicht nur möglich, sondern sogar geboten, von Gott zu reden. Es ist ein Gebot der Liebe, denen, die von ihm noch nicht wissen, die ihn nicht kennen oder die ihn zurückweisen, das Licht des lebendigen Gottes zu bringen, heißt es im Katechismus Nummer 49. Und dort wird Paulus zitiert, von der Furcht des Herrn durchdrungen, suchen wir Menschen zu überzeugen. Die Liebe Christi treibt uns dazu. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Drittens, dabei müssen wir uns allerdings demütig bewusst sein, dass unsere Vorstellungen von Gott unvollkommen und unzureichend sind. Unsere Erkenntnis ist, auch wieder mit Paulus gesprochen, Stückwerk. Und nur bruchstückhaft können wir uns dem Geheimnis Gottes annähern. Ihm, der alles Denken übersteigt, kann unser Verstand nicht begreifen. Wir können ihn daher auch nicht in Worte, Formeln, Glaubenssätze fassen. Wenn wir also von Gott reden, müssen wir uns ehrfürchtig vergegenwärtigen, dass unsere Sprache gar nicht ausreicht, um seine Wirklichkeit auszudrücken. Allenfalls in Bildworten und Wortbildern können wir uns seinem Mysterium nähern. Damit ist das Dilemma klar umrissen. Wir können, ja sollen sogar von Gott reden, aber gleichzeitig ist unsere Rede nur ein Stammeln. Vor allem, wenn wir öfter über Gott reden als mit ihm. Ist nicht die angemessenste Weise, von Gott zu reden, der Lobpreis? Und sogar der ist noch Gestammel. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, stammeln auch wir, die die Erde gebar. Und doch freut sich Gott über unseren Lobpreis, wie ein Vater sich über das Glucksen und Gurren seines Säuglings freut. Über diese Problematik haben sich schon die Kirchenväter und Theologen des Mittelalters Gedanken gemacht. Damit unser Denken über Gott und unsere Rede von ihm nicht in eine Sackgasse gerät, haben sie eine dreifache Prädikationsweise, eine dreifache Methodik entwickelt. Diese wird zwar im Katechismus der katholischen Kirche nicht ausdrücklich erwähnt, doch liegt sie seinen Aussagen zugrunde. Dort heißt es zunächst, Paragraph 40 und folgender: Da unsere Gotteserkenntnis begrenzt ist, ist es auch unser Sprechen von Gott. Wir können nur von den Geschöpfen her und gemäß unserer beschränkten menschlichen Erkenntnis und Denkweise von Gott sprechen. Da aber alle Geschöpfe eine gewisse Ähnlichkeit mit Gott aufweisen, spiegeln ihre vielfältigen Vollkommenheiten, zum Beispiel ihre Wahrheit, ihre Güte, ihre Schönheit, die unendliche Vollkommenheit Gottes wider. Daher können wir von den Vollkommenheiten seiner Geschöpfe her über Gott Aussagen machen. Denn, so heißt es im Buch der Weisheit, von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen. Diese erste, naive und positiv bekräftigende Redeweise von Gott nennt man Affirmation. Da sich Gottes Weisheit, Güte und Gerechtigkeit in der Natur, vor allem in der Natur des Menschen, der ja nach seinem Bild geschaffen ist, spiegeln, dürfen wir von ihnen her auf das Wesen Gottes schließen. Insofern es in ihm ja tatsächlich Weisheit gibt, kann man von Gott durchaus positiv sagen, er sei weise. So Thomas von Aquin. Diese Weisheit ist in ihm sogar vollkommen verwirklicht oder aufgehoben, wie Thomas das nennt. Aber, und da liegt der Haken, es handle sich dabei nicht um eine solche Weisheit, wie wir sie verstehen und nennen. Insofern könne sie ihm auch mit Fug und Recht abgesprochen werden und man gelange zu der negativen Aussage, Gott ist nicht weise. Gott ist nicht weise im Sinne menschlicher Weisheit. Auf die Affirmation folgt also die Negation derselben Aussage. Da Gott über jedes Geschöpf erhabend ist, so der Katechismus, Paragraph 42 und folgender, müssen wir unser Sprechen von ihm unablässig von allen begrenzten, bildhaften, unvollkommenen läutern. Sonst würden wir ja Gefahr laufen, den unaussagbaren, unbegreiflichen, unsichtbaren und unfassbaren Gott mit unseren menschlichen Vorstellungen von ihm zu verwechseln. Denn zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann man keine so große Ähnlichkeit feststellen, dass zwischen ihnen keine noch größere Unähnlichkeit festzustellen wäre. So hat es das Laterankonzil, das vierte Laterankonzil definiert. Und Thomas von Aquin sagt, wir können von Gott nicht erfassen, was er ist, sondern bloß, was er nicht ist. Und wie sich die anderen Wesen auf ihn beziehen und begründet damit die negative Theologie. Und doch bezieht sich unsere Sprache wirklich auf Gott selbst, auch wenn sie ihn in seiner unendlichen Einfachheit nicht zum Ausdruck bringt. Gott wird die Weisheit ja nicht abgesprochen, weil sie ihm etwa fehlte, sondern weil sie in ihm und nur in ihm auf so vollkommene Weise realisiert ist, dass sie alles Menschliche begreifen, jeden Begriff davon bei weitem transzendiert, das heißt übersteigt. Gott ist Super Sapiens, sagt Thomas. Er ist also überweise oder megaweise oder endsweise, würde man vielleicht heute neuhochdeutsch sagen, wenn man so will. Diese überbietende Prädikation nennt er daher Eminentia, das Hervorragen, das Herausragen, das Überragen. Diese dreifache Redeweise, Affirmation, Bekräftigung, Negation, Bestreitung und die Eminenz, das Überragen, ist eine bewährte Methode, um auch unser Denken von Gott zu läutern und unsere Rede über ihn auf den Prüfstand zu stellen. Diese Rede kann daher durchaus paradox sein. Überall ist er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein, heißt es in einem Kirchenlied. Denn Gott ist einerseits unendlich größer als all seine Werke. Seine Größe ist unerforschlich, Katechismus Nummer 300. Er ist also transzendent. Er überschreitet alle Wirklichkeit und alles Denken. Doch weil der erhabene freie Schöpfer die Erstursache von allem ist, was existiert, ist er zugleich im Innersten seiner Geschöpfe zugegen. Das heißt, er ist immanent, gegenwärtig, innen drin. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, heißt es in der Apostelgeschichte. Nach dem heiligen Augustinus ist Gott höher als mein Höchstes und innerlicher als mein Innerstes. Vor diesem Hintergrund wird auch eine aktuelle Kontroverse erklärbar. Viele Katholiken bestreiten, dass Muslime denselben Gott verehren wie wir Christen und befinden sich damit in offenem Widerspruch zu einer Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils. Denn die Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, Nostra Aetate, spricht ganz klar mit Hochachtung von den Muslimen, die, Zitat, den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Zitat Ende. Und doch haben auch die Kritiker recht. Wie kann das sein? Weil unser Gott eben noch andere Prädikationen hat als Allah. Er ist eine dreifaltige Gemeinschaft der Liebe, die den Menschen als ihr Ebenbild geschaffen hat und sogar selbst Menschennatur angenommen hat. Insofern kann das Gottesbild des Islams sowohl affirmiert als auch negiert und schließlich überboten werden. Sofern aber Glauben Wachstum bedeutet und das Gottesbild eines jeden Christen nichts statisch Endgültiges ist, sondern sich dynamisch prozesshaft entwickelt, was übrigens auch für den einzelnen Moslem zutrifft, darf ich auch mein eigenes Gottesbild im Dialog nicht verabsolutieren, sondern ich muss mir eingestehen, dass auch mein Gottesbild allenfalls eine höchst vage und defizitäre Annäherung an das Mysterium Gottes ist. Die Unähnlichkeit ist eben größer als die Ähnlichkeit. Wenn ich glaube, dass Gott die Liebe ist, da muss ich davon ausgehen, dass ich sein Wesen auch nur in dem Maße verstehen kann, als sich diese Liebe in mir realisiert. Und gerade diese gottesfürchtige Demut ist doch die beste Voraussetzung für den Dialog mit Angehörigen anderer Religionen. Diese Spannung zwischen Transzendenz und Immanenz und das Paradoxon von Affirmation und Negation soll noch an zwei weiteren Beispielen erläutert werden, die im Katechismus genannt werden. Nämlich einmal am Gottesnamen selbst und dann an der Anrede als Vater. Jahwe ist ein geoffenbarter Name. Es entspricht einer Affirmation und zugleich gewissermaßen die Zurückweisung eines Namens, die Negation. Nachzulesen im Katechismus Nummer 206. Gerade dadurch bringt er jedoch das, was Gott ist, am besten zum Ausdruck. Er ist über alles, was wir verstehen oder sagen können, unendlich erhaben, transzendent. Er ist der verborgene Gott. Sein Name ist unaussprechlich. Und zugleich ist er der Gott, der den Menschen seine Nähe schenkt, der also immanent ist. Wir erinnern uns an die Berufung des Moses. Als sich Gott im brennenden Dornbusch offenbarte, nannte er keinen Namen, sondern bezeichnete sich als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Indem er die Israeliten auf die Erzväter verweist, erinnerte er sie an die Heilsgeschichte. Es ist also nicht entscheidend, wie wir uns Gott vorstellen oder wie wir ihn nennen. Weder Bilder noch Namen sollen wir mit ihm verbinden, sondern dass wir uns an sein Heilshandeln erinnern. Und nur so will der Nichtname Gottes verstanden werden, nämlich als Verheißung. Ich werde da sein. Ich werde da sein, wie ich schon für eure Väter da war. Nur vor dem Hintergrund dieser Erfahrung haben Bilder und Namen ihre Berechtigung und ihren Wert. Doch enthält diese Offenbarung des Gottesnamens noch eine tiefere Wahrheit, ganz im Sinne des Überbietens, der Eminentia. Die Wahrheit nämlich, dass allein Gott ist, dass ihm allein das Sein im wirklichen Sinne zukommt. Schon die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, konnte den Namen Gottes so verstehen, indem sie nämlich den hebräischen Relativsatz Ich bin, welcher ich bin, durch das Partizip ersetzte. Gott ist der Seiende schlechthin. Die Fülle des Seins und jeglicher Vollkommenheit ohne Ursprung und Ende. Die Geschöpfe dagegen haben alles, was sie sind und haben, von ihm empfangen. Er allein hat sein aus sich heraus. Nachzulesen im Katechismus Nummer 213. Auch die Anrede Vater weist auf diese beiden Aspekte hin. Dass Gott Ursprung von allem und erhabene Autorität ist, zugleich aber auch Güte und liebende Besorgtheit um alle seine Kinder. Diese elterliche Güte Gottes lässt sich auch durch das Bild der Mutterschaft zum Ausdruck bringen, das mehr die Immanenz Gottes, die Vertrautheit zwischen Gott und seinem Geschöpf andeutet. Nummer 239 im Katechismus. Die Sprache des Glaubens schöpft also gleichsam affirmativ aus der Erfahrung des Menschen mit seinen eigenen Eltern, die für ihn gewissermaßen die ersten Repräsentanten Gottes sind. Diese Bilder wohlgemerkt, müssen aber auch hinterfragt werden. Denn wie die Erfahrung zeigt, können menschliche Eltern auch Fehler begehen und so das Bild der Vaterschaft und der Mutterschaft entstellen. Insofern sind die Begriffe Vater und Mutter auch zu negieren. Zumal Gott über den Unterschied der Geschlechter beim Menschen hinausgeht. Er ist weder Mann noch Frau, er ist Gott. Er geht auch über die menschliche Vaterschaft und Mutterschaft hinaus, obwohl er deren Ursprung und Maß ist. Man kann daher die eminente Aussage machen, niemand ist Vater so wie Gott. Eigentlich haben wir nur einen Vater, Gott im Himmel, und sollen deshalb niemanden unseren Vater nennen. Vor diesem Hintergrund ist jede Diskussion über patriarchalische Züge im Gottesbild obsolet. Der Katechismus stellt 370 fest, Gott ist keineswegs nach dem Bild des Menschen. Er ist weder Mann noch Frau. Gott ist reiner Geist, in dem es keinen Geschlechtsunterschied geben kann. Vielmehr ist es so, dass sich in den Vollkommenheiten des Mannes und den Vollkommenheiten der Frau etwas von der unendlichen Vollkommenheit Gottes widerspiegelt. Die Züge einer Mutter, eines Vaters und eines Gatten. Insofern kann man die Forderung nach einer Bibel in gerechter Sprache, die Gott auch als Mutter bezeichnet, einerseits gelassen nehmen. Andererseits muss man sie aber entschieden zurückweisen. Es hat schon einen tieferen Sinn, dass nicht einmal Jesus, der es besser wissen könnte und auch die Freiheit dazu gehabt hätte, Gott seine Mutter nennt. Denn Muttergottheiten erinnern den Menschen an seine natürlich materielle Herkunft von Mutter Erde, die er ebenso wenig verleugnen kann wie seine leibliche Mutter, welche ihn 9 Monate in ihrem Schoß getragen hat. Anders bei einem Vater. Einen Vater, den kann man verleugnen und verlassen. Vaterschaft will freiwillig und bewusst anerkannt werden. Wenn wir also Gott unseren Vater im Himmel nennen, dann erkennen wir freiwillig etwas an, das wir genauso gut bestreiten könnten, nämlich die geistig-spirituelle Realität unseres Ursprungs. Der Glaube ist also eine bewusste und freiwillige Entscheidung. Was für die Rede über Gott gilt, ist freilich auch auf unser Sprechen mit Gott anzuwenden. Im Abschnitt über das Herrengebet rät der Katechismus Nummer 2779, Zitat: Bevor wir das Vaterunser sprechen, sollten wir unser Herz demütig von falschen Bildern dieser Welt reinigen. Diese Reinigung des Herzens betrifft die Bilder von Vater und Mutter, die aus unserer persönlichen und der kulturellen Entwicklung hervorgegangen sind und unsere Beziehung zu Gott beeinflussen. Gott, unser Vater, steht über den Begriffen dieser geschaffenen Welt. Wer in diesem Bereich seine eigenen Vorstellungen auf Gott überträgt oder ihm entgegenstellt, schafft sich damit Götzen, die er entweder anbetet oder verwirft. Klare Worte. Solche Idole, die unser Leben in Beschlag nehmen, sind ebenso ein Verstoß gegen das Bilderverbot wie die von Menschenhand angefertigte Darstellung Gottes. Das Buch Deuteronomium Kapitel 4 erklärt: Eine Gestalt habt ihr an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch sprach, nicht gesehen. Lauft nicht in euer Verderben und macht euch kein Gottesbildnis, das irgendetwas darstellt. Der absolut transzendente Gott hat sich Israel geoffenbart. Er ist alles, aber gleichzeitig ist er doch größer als all seine Werke. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es immer wieder Ansätze, das Bilderverbot ähnlich streng zu handhaben, wie das im Judentum oder im Islam der Fall ist. Der Streit zwischen den Bilderstürmen, den Ikonoklasten und den Bilderverehrern, den Ikonodulen, nahm bereits bisweilen blutige Ausmaße an. Doch gibt bereits das Alte Testament zu erkennen, dass sich Gott bemüht, unser bildhaftes Denken und Reden von ihm in geordnete Bahnen zu lenken. So hat er die Anfertigung von Bildern erlaubt, ja sogar selbst angeordnet, beispielsweise die eherne Schlange oder die Bundeslade. Katechismus 2130 und folgende. Da diese Symbole bereits sinnbildlich auf das fleischgewordene Gottwort hinweisen, wurde auf dem 7. Ökumenischen Konzil in Nicea im Jahr 787 die Verehrung der Ikonen, die Christus oder auch die Gottesmutter, Engel oder Heilige darstellen, verteidigt. In der Menschwerdung seines Sohnes hat uns Gott schließlich sein vollkommenes Ebenbild offenbart. Die christliche Bilderverehrung widerspricht daher nicht dem ersten Gebot, das Götzenbilder verbietet. Denn die Ehre, die wir den heiligen Bildern erweisen, verweist auf das Urbild, also auf Gott selbst. Auch wenn wir die Bilder ehrfürchtig behandeln, so gebührt doch Gott allein Anbetung, nicht dem Bildnis. Das Bildnis ist nur ein Bild. Auch das neue Gotteslob weist in der 2. Gewissenserforschung, Nummer 601, auf die Reinigung des Herzens hin. Dort heißt es zum zweiten Gebot, Seite 700, der Gott des Lebens will nicht in Zusammenhang gebracht werden mit Dingen, die gegen das Leben gerichtet sind. Meineid, Fluch, Lüge, Verleumdung, Verfolgung und Krieg. Auch ist der lebendige Gott größer als all unsere Begriffe und Vorstellungen von ihm. Um seine Unverfügbarkeit und Größe anzuzeigen, gebraucht die Bibel viele Begriffe und Bilder. Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, Fels und Burg, Zuflucht und Quelle des Lebens. Er tröstet uns wie eine Mutter und begleitet uns auf all unseren Wegen. In Jesus Christus ist Gott uns Menschen nahe gekommen. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und darauf folgt im neuen Gotteslob die Frage, rede ich mit Gott, bete ich? Wie rede ich von Gott? Bin ich bereit, meine Bilder und Vorstellungen von Gott immer wieder zu überprüfen und der Fülle und Weite des biblischen Gottesbildes anzupassen? Und dann weist der Beichtspiegel auf das Problem hin, das im Katechismus meines Erachtens übersehen worden ist. Mit der Frage, missbrauche ich den Namen Gottes zur Rechtfertigung und Durchsetzung eigener Interessen? Der Katechismus nennt dafür die Verwerfung des Meineids im Zusammenhang mit dem zweiten Gebot. Nummern 21, 51 und folgende. Das Wort des Menschen muss in Übereinstimmung mit Gott stehen, der die Wahrheit selbst ist. Der Meineid dagegen nimmt Gott zum Zeugen für eine Lüge. Eidbruch verletzt die Achtung gegenüber dem, der Herr über jedes Wort ist. Wer sich unter Eid zu etwas Schlechtem verpflichtet, verstößt gegen die Heiligkeit des göttlichen Namens. Man darf auch keinen Eid ablegen, wenn er als Billigung von Gewalt verstanden werden könnte oder Zwecken dient, die die Menschenwürde verletzen. Jesus lehrt, dass jeder Eid Gott mit einbezieht und dass in jedem Wort Gottes Gegenwart zu ehren sei. Sich beim Sprechen nur mit Bedacht des Wortes Gott zu bedienen, entspricht der ehrfürchtigen Achtung vor seiner Gegenwart, die durch jede unserer Aussagen bezeugt oder verhöhnt wird. Die Heiligkeit seines Namens verlangt, dass man ihn nicht um belangloser Dinge willen benutzt. Sogar unser Dankgebet und Lobpreis sind der Reinigung des Herzens zu unterziehen. So stellt der Katechismus 2735 kritisch fest, wenn wir Gott loben oder ihm für seine Wohltaten im Allgemeinen danken, kümmert es uns kaum, ob unser Gebet ihm auch angenehm ist. Dagegen verlangen wir aber, das Ergebnis unserer Bitte zu sehen. Welches Gottesbild veranlasst uns zu beten? Ist Gott für uns nur ein brauchbares Mittel? Oder ist er der Vater unseres Herrn Jesus Christus? Weder unser Gespräch mit Gott noch unsere Rede über ihn, weder unser Gebet noch unsere Verkündigung darf von Eigennutz geprägt sein. Mit diesen Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich meine Betrachtungen schließen und zusammenfassen. Mit einem Psalm Davids fragen wir, wer darf Gast sein in deinem Zelt? Wer darf verweilen auf deinem heiligen Berg? Wer in Lauterkeit wandelt und das Rechte tut? Wer redlich denkt in seinem Herzen und mit seiner Zunge nicht verleumdet? Wer Böses nicht zufügt seinem Nächsten und keine Schande bringt über andere? Wer den Frevler verachtet, aber die Gottesfürchtigen ehrt? Wer seinen Schwur nicht ändert und sich nicht bestechen lässt? Und damit ist eigentlich klar ausgesagt, dass ein wahrhaftiger Lebenswandel vor Gott das beste Glaubenszeugnis ist und die beste Sprache, um über Gott zu sprechen. Ich denke, die im Psalm genannten Kriterien gelten auch für alle, die von Gott reden und sich Theologen nennen. Ehrfurcht, Demut und Lauterkeit sind unerlässliche Voraussetzungen dafür, dass sie von Gott reden können. Und deshalb kann sich auch keiner Theologe, Katechet, Religionslehrer oder Prediger nennen, wenn er nicht auch mit Gott in Kontakt steht und sich von ihm immer wieder prüfen und in Frage stellen lässt. Denn wir können nur von dem glaubwürdig und authentisch reden, was wir selbst verstanden und erfahren haben. Um von Gott reden zu können, muss man aber kein Gelehrter sein. Jeder betende Mensch, der sich am Evangelium orientiert und seinen Glauben vertiefen will, ist dazu berufen. Verkündigung und Mission, Glaubenszeugnis und Apostolat sind Aufgabe jedes Getauften, sagt das Konzil. Man kann also von Gott zu allen und mit allen sprechen, wenn man von der Gutheit des Menschen und der übrigen Geschöpfe ausgeht, welche sozusagen ein Schatten von Gottes vollkommener Güte sind. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass uns diese Schatten nur eine vage Ahnung von der Realität Gottes vermitteln. Und doch sollen wir mit allen und zu allen über Gott sprechen, sofern wir über das reden, was wir vom Glauben verstanden und was wir selbst erfahren haben. Und sofern es die Liebe ist, die aus uns spricht. Denn sie allein hat es verdient, in der Bibel Gott genannt zu werden. Es handelt sich um ein authentisches Glaubenszeugnis, wenn es sich an der Offenbarung orientiert und aus dem Gebet schöpft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
In der heutigen Katechismus-Sendung hörten Sie Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech zur Frage, wie kann man von Gott sprechen? Sie finden das im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 5 und im großen Katechismus können Sie das nachlesen in den Punkten 39 bis 43 und 48 bis 49. Das Ganze findet sich dann auch nochmal im Infofeld zu dieser Sendung auf horeb.org. Dort gibt es wie gewohnt auch diese Sendung zum Download auf Ihren Computer, beziehungsweise ganz klassisch können Sie sich natürlich auch gern eine kostenlose CD bestellen unter der 08328 921 120. Danke, Diakon Kopp, für diese Katechismus-Sendung. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten?
Aber gerne, ja. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz und glüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Und so bitten wir dich, Herr, pflanze deine Liebe in unsere Herzen ein, damit wir wahrhaftig von dir sprechen und wahrhaftig vor dir leben. Dazu segne uns und behüte uns der barmherzige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.